mitkriegt, dass ich auf Empfang bin hier?
Ja, wunderbar. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle fit. Zu warm ist es nicht hier drin, also kann niemand einschlafen. Das ist gut. Wenn dir zu kalt wird, steh einfach auf und beweg dich. Ich mache das hier vorne auch ein wenig und freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Gottesdienst ist eine besondere Sache. Manche nehmen das ja so hin als Muss, das gehört irgendwie dazu und sonst weiß man nicht, was man Sonntagvormittag machen soll. Für mich ist Sonntagvormittag eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott. Und deswegen ist Gottesdienst einfach das Schönste der Woche. Nicht nur, weil ich hier predigen darf und ihr alle ruhig sein müsst und zuhören müsst, sondern weil mein Herz voll ist von den Dingen, die Gott mir gibt. Ich finde es schön, wenn ich so predigen kann, dass Leute mir zuhören. Nicht nur, weil ich laut rede, sondern vor allen Dingen, weil euer Herz offen ist für das, was Gott sagen will heute Morgen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, dass wir alle auf Empfang schalten und uns nicht besäuseln lassen hier mit ein paar lustigen Sketchen, sondern dass wir wirklich offene Herzen haben für das Wort Gottes, das auch heute noch verändern kann. Gottes Wort ist kräftig und wird nicht leer zurückkommen. Darauf bauen wir charismatischen Pastoren. Wir wollen hier nicht einfach so daherreden, sondern wir wissen, Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen. Das ist doch eine coole Sache, oder nicht? Guck mal deinen Nachbarn an und guck mal und sag, Mensch, mach dein Herz auf. Und freue dich, dass wir zusammen Gottesdienst erleben können in der Gegenwart des Herrn. Das ist doch schön. Ich weiß, dass es nicht so normal ist in unserer Zeit, ich weiß das. Viele Gottesdienste sind langweilig, manche wollen gar nicht mehr hingehen, manche gehen nur, wenn viel Kultur geboten wird. Und ich weiß es, weil man sehr viel hört im Land. Und wenn ein Pastor aufsteht und das Evangelium hochhält und daran glaubt, dass Jesus der einzige Weg ist, der zum Vater führt, das wird gefährlich. Im letzten Jahr haben in der evangelischen Kirche 200.000 Leute ihren Austritt erklärt. Habe ich jetzt gelesen? Die Bild-Zeitung, die sind ja an der Stelle knackig. Die schreiben, was sie hören und zack. Wir trauen uns ja darüber nicht zu reden, wie viele leere Stühle wir hier haben, die in einer Stadt, wo Millionen Menschen verloren gehen, wenn sie Jesus nicht finden. Wo wir leben als Christen und uns irgendwie damit arrangiert haben, dass Christsein nicht mehr so feurig ist, wie zu den Zeiten, wo Billy Graham kam und im Olympiastadion gepredigt hat. Oder Volkert Spitzer das Olympiastadion aufmischen wollte. Wir müssen bekennen als Christen, dass unsere Situation auch in unserem Land schwieriger geworden ist. Und dass wir als die Botschafter Christi in unserem Land ganz anderen Herausforderungen gegenüberstehen als vielleicht vor 20, 30 Jahren. Das hat mit uns Christengemeinden zu tun. Und mit der Gestaltung unseres christlichen Lebens, damit hat das zu tun. Und mit der Frage, wollen wir das, dass der Gottesdienst eine Zeit ist, wo der lebendige Gott uns wirklich begegnet und wo wir hier rausgehen mit einer Herausforderung im Herzen, die wir irgendwie umsetzen wollen, müssen können in dieser Woche. Als Jesus auf dieser Erde war, kurioserweise liefen ihm die Menschen hinterher, auch wenn er ihnen nicht nach dem Munde redete. Seine Grundsatzrede, wir kennen die als die Bergpredigt, die war so herausfordernd für die Leute. Ich glaube, wenn Jesus die heute Morgen hier halten würde, wir würden sagen, also ob wir da nächsten Sonntag nochmal kommen. Aber komischerweise, wenn du den Text dir mal durchliest, Matthäus 7 ganz am Ende, da steht dieser herrliche Satz, fand ich also sehr interessant. Da steht von Jesus, er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ein Schriftgelehrter. Das beruhigt mich immer so ein bisschen, weil manche denken, also wenn du theologisch nicht gut drauf bist, wenn du nicht alle Bibelverse auswendig weißt, das ist gefährlich. Für mich ist es wichtig, dass Gott mit Vollmacht durch mich redet und dass dein Herz, wenn es jetzt noch verschlossen ist, sich öffnet und es aufsaugt, was von Gott kommt. Und vielleicht gehst du auch nach Hause und sagst, heute hat mich Gottes Wort wirklich im Herzen getroffen. Das hat mich im Herzen getroffen. Das ist mein Gebet und das wünsche ich mir so sehr, weil Gott will, dass sein Wort lebendig in unserem Land gepredigt wird und er will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Glaubst du das noch? Ich glaube, dass Leute heute Morgen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass in ihrem Herzen die Lebendigkeit des Wortes wieder Raum gewinnt. Dass wir wieder Menschen sind, die voll sind von dem, was die Bibel unter dem Evangelium versteht. Gute Nachricht, nicht Unterhaltung, gute Nachricht. Er ist hier, er ist in unserer Mitte. Er ist der, der gute Ziele für unser Leben hat. Sein Plan ist vollkommen, auch wenn du ihn heute noch nicht verstehst. Sein Plan ist vollkommen. Was ist das toll? Also letzte Mal, als ich hier war, ich habe mich richtig erschrocken, im letzten Jahr habe ich gar nicht bei euch gepredigt. Im letzten Jahr nicht. Doch, das war ein Jahr davor. Wow, was? Jörn war mal da, genau. Mann, oh Mann, oh, die Zeit vergeht. Und ich habe so gedacht, was in dieser Zeit alles gelaufen ist. Was sind für Dinge über uns hereingestürmt? Und wie gut es ist, dass ich hier stehen darf und sagen darf, Gott ist treu. Gott ist treu. Vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, standen wir in schwierigen Situationen. Wir haben ja einen Kindergarten gebaut in Oranienburg. 2,3 Millionen. Als ich davon angefangen habe zu schwärmen, haben Leute gesagt, also jetzt bist du ganz ausgehakt. Du, aber wenn Gott hier was sagt und dir es ins Herz fällt und du es nicht los wirst und nachts wach wirst und darüber nachdenkst, wie es denn werden könnte, das ist eine gute Voraussetzung. Ich hatte nicht gedacht, was es für Schwierigkeiten gibt, nur gut. Nur gut. Als die Pläne fertig waren und wir endlich die Baugenehmigung hatten und dann kein Geld da war. Und die ersten Rechnungen kamen. Und das ging gleich um 200.000 Euro. Also sonst hätte ich ja mal schnell in unsere Portokasse gegriffen, aber da war aus. Da konnte nur noch der Herr helfen. Weißt du, und letztes Jahr im Sommer, als diese Kita eröffnet wurde und die Banker und alle Leute kamen und uns gratuliert haben, da ist so in meinem Hinterkopf abgelaufen, was so in den Monaten passiert ist davor. Und wie viel Glauben wir investieren mussten, wie oft wir sagen mussten, dennoch bleibe ich stets bei dir. Herr, wenn du das willst, dann wird es werden. Meine Frau, die ist ja da eine sehr große Ermutigerin, die hat zu mir immer gesagt, Gott hat es gesagt, bleib ruhig, Junge, das wird. Das wird. Gott kommt spät, aber er kommt rechtzeitig. Deswegen müssen wir uns keine Gedanken machen. Gottes Pläne sind gut. Übrigens die Pläne für dein Leben auch. Auch wenn du keinen Kindergarten baust, vielleicht hast du zu Hause so einen Kindergarten wie Christian. Das ist ja eine Herausforderung. Aber ich weiß ja nicht, wie die Pläne Gottes für dein Leben sind. Aber du kannst sicher sein. Gottes Pläne sind vollkommen und er macht es immer gut. Nach seiner Grundsatzrede übrigens hat Jesus durch sein Leben gezeigt, dass das, was er gesagt hat, übereinstimmt mit dem, was er getan hat. Der Erste, der nach dieser Predigt, dieser Bergpredigt auf Jesus zukommt, kann man im Matthäus-Evangelium Kapitel 8 lesen, ist ein Aussätziger, also ein Kranker, mit dem niemand was zu tun haben wollte. Davon gibt es genügend in unserer Stadt. Der kommt zu Jesus und Jesus rührt ihn an. Und bereitet ihm den Weg zurück in ein gesellschaftliches Leben. Da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was es bedeutet hat für diesen Menschen, dieses Wunder zu erleben. Gleich danach kommt ein Militärangehöriger. Manche denken ja also mit Militär und Jesus, da muss man aufpassen. Also die Bibel ist da ganz locker. Kommt ein Militärangehöriger, ein Offizier und sagt, mein Diensthabender zu Hause, der mir immer hilft, der ist krank. Jesus, ich glaube, dass wenn du ein Wort sprichst, der ist nicht mal hier, aber wenn du ein Wort sprichst, der wird gesund zu Hause. Und dann sagt Jesus, ich habe solchen Glauben noch nicht gesehen in Israel. Und dann spricht er dieses Wort und dann wird der Knecht zu Hause gesund. Wenige Stunden später finden wir Jesus im Haus des Petrus und die Schwiegermutter ist krank. Also irgendwie mit Krankheit und Jesus, das hat irgendwie eine Verbindung. Also wenn dir heute Morgen nicht gut geht, dann komm doch einfach nachher und wir beten und wir investieren diesen Glauben, dass Gott dich berühren kann und dich gesund machen kann. Und wenn dir kalt ist, dann wollen wir zusammen beten, dass du nicht krank wirst. Aber dieser Glaube, den die Menschen damals investiert haben in die Worte, die Jesus gesprochen hat, dieser Glaube ist ja heute noch aktuell. Also Jesus ist im Haus von Petrus, die Schwiegermutter ist krank, niemand kann Kaffee kochen. Leider waren die Männer damals, wie manche Männer heute auch, ein bisschen unbeholfen im Haushalt. Und dann spricht Jesus also seiner Schwiegermutter, der Schwiegermutter von Petrus, die Heilung zu. Die Frau wird gesund. Und da sind also so Sachen, die Schritt für Schritt gelesen werden innerhalb von weniger Verse. Wenn wir das im ganzen Leben erfahren würden, wir wären also happy hoch drei. Was war mit Jesus los, als der auf dieser Erde war? Mit Vollmacht vom Vater erfüllt. Der Heilige Geist, der in ihm wirkte und der durch ihn diese ganzen Wunder tat. Menschen liefen zusammen und jetzt komme ich zum eigentlichen Text des heutigen Morgens. Das ist nämlich die Vorgeschichte zu einem sehr wichtigen Ereignis, über das ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe im letzten Jahr, immer wieder. Und ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen und nach diesem Bibeltext kann die Technik schon mal die drei Bilder vorbereiten. Wir haben den Bibeltext auch auf einer Folie, wenn ihr den hier vorne ranschmeißt, können alle mitlesen. Haben wir es doch. Ich lese mal noch ein bisschen weiter vorher. Als Jesus merkte, dass die Menschenmenge um ihn immer größer wurde, ließ er sich von seinen Jüngern über den See an das andere Ufer rudern. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte, Lehrer, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Antwortete Jesus ihm, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einer, der zu seinen Jüngern gehörte, bat ihn und sprach, Jesus, ich will erst noch meinen Vater bestatten, aber dann möchte ich mit dir ziehen. Doch Jesus erwiderte, komm jetzt mit mir und überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Dann stieg Jesus in ein Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem Meer brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen, aber Jesus schlief. Da weckten ihn die Jünger und riefen voller Angst, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Habt ihr denn kein Vertrauen zu mir? Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Und alle fragten sich vor Staunen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Also diese Fahrt in diesem Boot, wenn man darüber predigt, dann schalten viele Leute, die oft zum Gottesdienst gehen, schon ab. Weil die ist ja schon im Kindergottesdienst gesprochen worden und da weiß man also alles. Achtung, heute auf Empfang bleiben. Weil ihr werdet plötzlich Facetten in dieser Geschichte kennenlernen, die habt ihr noch nie gehört oder vielleicht noch nie so gehört. Das ist ja interessant, bevor Jesus losfährt, geht es um die Frage, wer ist sein Jünger? Und wer ist mit im Boot und wer nicht? Und da mussten Leute eine Entscheidung treffen, ob sie mit in dieses Schiff steigen oder ob sie an Land bleiben. Und da hat Jesus klare Worte gesagt: Wer mit mir gehen will, muss wissen, ey, wir nehmen keine Luftmatratze mit. Und da ist nichts mit Camping und mit Lunchpaketen und sowas alles. Wir müssen mal gucken, was wird. Erstmal fahren wir los. Das Ziel lag fest am anderen Ufer des Sees. Kapernaum, wer Israel-Fan ist, der kann sich auskennen, nordöstlich ganz oben, Kapernaum. Auf der anderen Seite, Gerasa, etwa 12 Kilometer Wasserweg. Nicht mal so für die Leute, die sich ein bisschen orientieren können, 12 Kilometer von hier Luftlinie ist man fast in Oranienburg. Also von daher mit dem Ruderboot nicht schlecht. Da ist die Herausforderung nicht ganz so ohne. Also Jesus fährt los, einige bleiben zurück, erstaunlicherweise vermutlich auch einer der Jünger, die ja der nah bei Jesus war. Und dann sind sie unterwegs mit diesem Schiff und ich habe mir so Gedanken gemacht, wie wäre das wohl, wenn man diese Geschichte irgendwie in die heutige Zeit holen würde. Wie würde dieses Schiff aussehen? Wer hat schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Ja, das größte Kreuzfahrtschiff will ich euch mal zeigen jetzt hier vorne. Wie heißt sie? Allure of the Sea ist das größte Kreuzfahrtschiff und ich sage euch mal, da passen ungefähr 6.300 Passagiere rauf und die werden bedient von 2.100 Besatzungsmitgliedern. Derzeit befindet sich dieses Schiff, gestern Abend jedenfalls, nördlich von Florida, nordwestlich von Florida und eine Woche auf diesem Schiff kostet etwa 1.000 Euro, wenn man eine Innenkabine wählt. Man muss dann noch dahin kommen, Fort Lauderdale, da parkt die meistens und dann kann man eine gute Reise unternehmen. Ich will euch mal zeigen, wie es oben auf dem Deck aussieht. Wow, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. So ist diese Predigt überschrieben. Und wie gern gucken wir uns das an, wenn man hier nach links schwenken würde. Ich habe nicht alle Bilder mitgebracht, dann sieht man, dort ist ein Golfplatz. Und riesen Liegewiesen. Und man kann sich richtig, richtig wohlfühlen. Ich weiß nicht, wie viele Restaurants auf diesem Schiff sind. Ich weiß nur eins, wenn man sich verläuft, gibt es genug Personal, die bringen einen wieder zurück zu seiner Kabine. Und ich habe gehört, das passiert täglich hunderte Mal. Das Schiff ist so groß, dass die Leute erst nach einer Woche ungefähr gecheckt haben, wo es nach Hause geht. Ich weiß nicht, ob manche die ganze Woche unterwegs sind, bis sie ihre Kabine wieder gefunden haben, aber das wird nicht langweilig auf diesem Schiff. Da ist immer was los. Jeden Tag ist da Action. Animateure an jeder Ecke. Und ich frage mich, mit welchem Schiff würden wir fahren, wenn Jesus uns einladen würde? Ich will euch mal zeigen, das Schiff, mit dem er und seinen Jüngern unterwegs war, unterscheidet sich ein wenig. Es ist ein Fischerboot, das auch heute noch zu finden ist am See Genezareth. Und die Leute, denen das Boot gehört hat, denen hat Jesus dieses Wort gesagt, geht und werft die Netze nochmal aus. Und dann hat Petrus gesagt, auf dein Wort, Herr, wollen wir dieses Netz nochmal auswerfen. Wir verwechseln in unseren Tagen manchmal unsere Bilder im Kopf, wenn wir darüber nachdenken, wir sind als Gemeinde mit Jesus unterwegs. Wir haben diesen Luxusliner so im Auge. Und wir haben diesen Gedanken in uns, da ist also eine Mannschaft, eine coole Mannschaft, die bringt uns ans Ziel. Wir haben gebucht, wir sind dabei, wir haben gezahlt, auch den Zehnten. Und dann jetzt aber los. Wir haben einen guten Kapitän, der möglichst nicht zu nah ans Ufer kommt und irgendwie noch einen Felsen schrammt, sondern wir haben einen guten Kapitän, wir vertrauen dem und wir wissen, der wird es machen. Wir haben Diakone, Köche, wir haben Ruderknechte, die heißen Maschinisten heute, aber wir haben genug Leute. Und wir erwarten, dass die Fahrt in unserem Schiff gut wird, dass wir gut unterhalten werden. Animateure an jedem Sonntagmorgen, die uns ein bisschen aufheitern, in Schwung bringen und die uns neue Kraft verleihen, sodass wir aufstehen können und sagen, jawohl, in dieser Woche werden wir es packen. Wie wäre das in unseren Tagen, wenn diese Geschichte mit der Fahrt und Jesus im Boot über den See Genezareth am Wannsee stattfinden würde und wir würden die Freiheit haben zu sagen, da fahre ich mit oder bleibe ich zu Hause. Wir hätten es am liebsten, wenn Jesus rudern würde und wir würden schlafen können. Stimmt's? Praktizieren ja schon so viele, auch im Gottesdienst. Also, das hätten wir am liebsten. Wir würden höchstens ihn noch anfeuern. Herr, du machst es gut. Jawohl, Jesus, mehr nach links, mehr nach rechts, pass auf. Dieses Anliegen, dass wir in seinem Boot sind, er ist bei uns und er schläft und wir machen die Arbeit, das ist uns irgendwie zuwider, stimmt's? Besonders uns Pfingstlern, das ist uns irgendwie zuwider. Also maximal noch anfeuern, aber noch zu den Rudern greifen hier. Damals, die Jünger hatten einen klaren Auftrag vom Herrn, greift in die Ruder, da drüben ist das Ziel, 12 Kilometer über den See. Na gut, die Jünger haben gesagt, der Herr ist gut und er ist bei uns, wir machen das. Und sie wussten, er hat also wirklich da lange gepredigt und ich freue mich immer, wenn Geschwister in unserer Gemeinde mir mal so auf die Schulter packen, fassen und sagen, du weißt was, du brauchst ein bisschen Ruhe, wir lassen dich heute Nachmittag in Ruhe. Vielleicht ging dir Jesus auch so, dass die gesagt haben, du hast so lange gepredigt und die Heilung und die ganzen Diskussionen mit den Schriftgelehrten, setz dich mal hinten hin, wir machen das schon. Und dann rudern die los und dann geht es auch wirklich gut, anders als in manchen Gemeinden unserer Tage, wo einer links rum rudert und der andere rechts rum. Da muss man aufpassen, dass man in die gleiche Richtung guckt. Wer schon mal ein Ruderboot gerudert hat, ist ganz wichtig, dass die auf der linken Seite sitzen, genauso gucken wie die auf der rechten Seite. Wenn die sich entgegensätzlich in falschen Richtungen setzen, dann rudert einer links rum und einer rechts rum, dann geht es nur im Kreis. Schnell, aber immer nur im Kreis, man kommt nie ans Ziel. Also wer im Ruderboot sitzt, muss auf beiden Seiten Leute haben, die in die gleiche Richtung rudern. Was haben Kirchen schon darunter gelitten, dass in ihrem Boot Leute es nicht gelernt haben, dem Steuermann zu vertrauen und das Ziel im Auge zu behalten und in die Richtung zu rudern. Was hat uns das schon für Kraft gekostet in unseren Kirchen, dass der eine Hü sagt und der andere Hott und endlich geht es ein bisschen voran, dann steht einer auf und sagt, nee, das ist nicht richtig, bei mir ist die Ruder so schwer, gib mir mal deine und dann diese Streiterei. Rede ich von fremden Worten oder verstehen manche das, was ich sage? Ja. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. So hieß es ja früher, fährt durch den Raum der Zeit. Und ich frage mich häufig, wenn ich in dem Boot der Gemeinde sitze und diese Gewissheit habe, Jesus ist mit im Boot, dann kann mich eigentlich nicht schocken. Dann weiß ich, er wird dafür sorgen, dass ich ans Ziel komme, auch wenn es eine Weile im Kreis geht. Auch wenn es manchmal heiß hergeht auf diesem Dampfer. Auch wenn nicht so viel Vergnügen ist und die Kapelle manchmal mehr schlecht als recht spielt da vorne. Ich weiß, er ist mit im Boot, alles ist gut. Das ist die Hoffnung übrigens für Leute, die Verantwortung tragen in der Gemeinde. Wir geben nicht auf. Selbst wenn die Umstände, die von außen kommen, sich auch noch verändern. Und es war ja auf dem See Genezareth. Fallwinde auf so einem See, wo Berge an der Seite sind, sind nicht ungewöhnlich.
Ich war in meiner Jugendzeit Segler und deswegen kam mir also dein Bild zu Anfang sehr gut als Steilvorlage entgegen. Segler wissen damit umzugehen, wenn der Wind weht. Wenn es allerdings stürmisch wird, dann ist es wichtig, zusammenzuhalten und dann ist es wichtig, seine Kräfte an der richtigen Stelle einzusetzen. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott mich da, wo ich mich wo er mich hingestellt hat, dass er mir diese Fähigkeit verleiht, meine Kräfte einzusetzen, nach bestem Wissen und Gewissen und nicht ständig darüber nachzudenken, ob ich nicht vielleicht an einem anderen Platz es ein bisschen leichter hätte. In diesem Schiff, in diesem Fischerboot, mit dem Jesus unterwegs ist, sitzen Jünger, so lesen wir in Matthäus 8, die geben ihr Letztes. Die strengen sich an. Die schmeißen die Ruder nicht über Bord, sondern die wissen, wenn Gott für uns ein Ziel hat, dann geben wir alles. Ihr Lieben, ich weiß, dass solche Worte nicht so sehr auf offene Ohren treffen, aber ich glaube, das ist das Problem unserer Tage. Dass wir unterhalten werden wollen und dass wir gerne Luxusliner leben, auch mit dem Glockenturm vorne dran, aber dass wir Schwierigkeiten haben, unsere Muckis zu benutzen, wenn es um die Sache Gottes geht. Dass wir Schwierigkeiten haben, unser Bankkonto irgendwie im Blick zu behalten, wenn es darum geht, dass Geld fehlt in der Kirche. Wisst ihr, warum 200.000 Leute aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind letztes Jahr? Der Grund ist veröffentlicht worden, weil das System der Steuer, der Besteuerung der Kirchensteuer verändert wurde. Die Kirchensteuer wird jetzt von Banken auch eingezogen, von den Gewinnen, die man da macht. Und unterm Strich hat sich nichts geändert. Die Leute zahlen immer noch die gleiche Kirchensteuer, die wird bloß anders eingezogen. Das hat Leute so verunsichert, dass sie gesagt haben, nee, also dann treten wir da aus, nachher wollen die noch 3,50 Euro im Jahr mehr von mir. Wie oft endet unsere Begeisterung für Jesus an diesem kleinen Täschchen, das wir in unserer Jackentasche tragen? Wie oft endet unsere Begeisterung für Gemeinde in dem Moment, wo der Wind uns ein wenig entgegenbläst, wo man eine Entscheidung treffen muss, da zu bleiben, dran zu bleiben, mitzumachen? Wir hätten gern, dass Jesus rudert, aber die Realität sieht anders aus. In einer Gemeinde ist ein Pastor gut. Und es ist gut, wenn man also einen dynamischen Pastor hat, wenn man einen hat wie Paul, der also auch redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, der die Sachen auf den Punkt bringen kann, der theologisch gut drauf ist, das ist wunderbar. Aber wenn wir an die Ziele kommen wollen, die Gott setzt für unser Leben, dann braucht es uns alle. Dann braucht es uns Christen alle, jeder auf dem Platz, an dem ihn Gott gestellt. Dann braucht es dich hier in der Gemeinde, bei dir zu Hause, auf deiner Arbeitsstelle. Dann baut Gott Gemeinde nicht durch den Pastor, sondern er baut es durch seine Jünger, die ihm nachfolgen. Ich weiß, es ist herausfordernd heute Morgen, aber Gott hat mir gesagt, ich soll den Text nehmen, also mache ich's. Und ich freue mich, dass ich euch das so sagen darf. Als es richtig dicke kam, so lesen wir in diesem Text, wird deutlich, wie gut es ist, Jesus im Boot zu haben. Dass wir zu ihm rufen können und dass er dieses Sturmstillungswort spricht, ist eine Erfahrung, die ich persönlich so oft gemacht habe im Leben. Er ist immer noch der, der den Sturm in Gemeinden und in deinem ganz persönlichen Umfeld stillen kann. Und deswegen darfst du zu ihm rufen, du kannst ihn anrufen in deiner Not und er wird dich erretten. Das ist uns schriftlich hinterlassen worden, darauf stehen wir, das glauben wir fest und das ist auch unsere Erfahrung. Aber eins darfst du wissen, Gott erwartet von dir Einsatz. Gott erwartet von dir, dass du dich reingibst mit ganzer Kraft. Darum steht wahrscheinlich vor dieser Sturmstillungsgeschichte diese Begebenheit mit den zwei Leuten, die die Frage nach der Nachfolge gestellt haben. Nachfolge ist halt nicht Luxusliner. Nachfolge ist nicht gute Unterhaltung an jedem Sonntagvormittag, sondern Nachfolge ist, wir trainieren für unser Leben im Sturm. Und wir sollten uns nicht zu sicher sein in Deutschland, dass die Verfolgung, die wir auf dieser Welt überall feststellen, dass sie uns nicht erreicht. Und deswegen ist Gottesdienst immer so eine Trainingsstunde, dass wir uns fragen, wo stehen wir, wie sind unsere geistlichen Kräfte aufgebaut, reicht das, was ich bisher habe, oder brauche ich einfach noch mehr vom Herrn? Ich bin ja so ein Typ, der nicht Stille halten kann. Ist zum Leidwesen meiner Frau, die sagt immer, wenn ein Projekt fertig ist, dann hat der Herr dir irgendwie schon das nächste aufgetragen. Wir haben den Kindergarten letztes Jahr fertig, derzeit bauen wir gerade ein Haus um 220 Quadratmeter für eine Familienwohngruppe und wir sind jeden Tag am Malern und am Bauen und am Basteln. Und meinst du, das fällt mir leicht? Ich bin 65 Jahre, mir knacken die Knochen. Dann kommst du nach Hause und denkst, ich habe einfach wirklich, wir sagen, die Schnauze voll. Wenig Helfer, viel Arbeit, kennst du, ne? Ihr baut ja hier auch. Aber ich will dir sagen, ich will nicht tauschen mit keinem, der sitzt und nichts tut. Ich will nicht tauschen, weil so ein Sturmstillungswort vom Herrn, das baut meinen Glauben auf. Der zeigt mir, ich werde zu ihm kommen durch alle Stürme meines Lebens. So, wenn ich alt bin und schon ein bisschen verwirrt und nicht mehr so richtig durchsehe, ich werde hinkommen zu ihm, ich werde bei ihm sein für alle Zeit. Das Beste kommt noch. Halleluja. Und deswegen bin ich so ein verrückter Typ und lade ein zu diesem abenteuerlichen, verrückten Leben in der Nachfolge, wo du nicht weißt, wo du heute Abend schläfst. Na gut, da ist ja der Herr gnädig inzwischen. Wir haben alle unsere Wohnung und wir fahren Auto und weiß ich was alles. Aber so diese Gesinnung im Herzen zu behalten. Ich möchte mit Jesus unterwegs sein, egal was ist. Jetzt spricht er das Wort der Stillung des Sturms. Hast du das auch schon mal erlebt in deinem Leben? Das ging drunter und drüber und plötzlich kommt dieses Wort vom Herrn und alles wird ganz still. Weißt du, letztes Jahr in unserer Gemeinde ein Riesenaufruhr. Wir haben so viele Aufträge ausgelöst, wir haben kein Geld, wo soll das Geld bloß herkommen? Und wir sitzen jeden Dienstag und wir stürmen den Herrn an und sagen, Herr, mach doch was. Wir sind hier am Ende, hilf uns doch. Und dann kommt dieses Wort von einem Banker, ihr Kredit ist freigegeben. Weißt du, wie das ist? Du kommst nach Hause und denkst, was hast du dich eigentlich die letzten Tage so aufgeregt? Warum hast du so viel Nerven gelassen? Hättest du gar nicht gebraucht. Aber so sind wir fromm. Wir wissen viel, aber wenn es praktisch wird, haben wir unsere Schwierigkeiten, es wirklich zu glauben. Stimmt's? Aber wenn dieses Wort einmal gesprochen ist, wow, wir möchten uns auf die Couch legen und sagen, so, das war's, Herr. Jetzt mach du. Komischerweise nach dieser Geschichte der Sturmstillung waren die noch nicht am anderen Ufer. Da musste wieder gerudert werden. Also Sturmstillung und die See war ganz glatt, steht da, heißt nicht mal Wind. Also keine Segel, sondern hier, diesen, wieder, alle zusammen. Und interessant, am anderen Ende des Sees, drüben in Gerasa, wer die Geschichte weiterliest, der wird feststellen, das ist interessant, da war kein Sonnenstrand, keine Hula-Mädchen, keine Strandbar, nichts, nicht mal Sandstrand, gar nichts, Felsen, Gerasa. Kaum sind die an Land, kommen ihnen zwei durchgeknallte Typen entgegen, dämonisiert. Wer die Geschichte kennt, der weiß ja das, was da passiert ist. Die Jünger denken also, jetzt haben wir es endlich geschafft, Herr, jetzt sind wir am Ende der langen, schwierigen Reise. Jetzt kommen erstmal 2 Jahre Urlaub. Jetzt bitte nicht predigen, Herr, mach jetzt erstmal nichts, dass die Leute hier uns nicht finden. Wir bleiben erstmal hier im Boot und wir angeln und wir werden schon irgendwie weiterkommen. Jetzt erstmal Ruhe. Was passiert? Zwei durchgeknallte Typen, die in Höhlen leben, kommen auf Jesus zu und Jesus heilt sie. Ich kann mir vorstellen, manche Jünger haben gedacht, oh, jetzt geht's wieder los. Dann befiehlt Jesus noch den Dämonen, in eine Herde Schweine zu fahren. Schweine war das Letzte für Juden, aber das Allerletzte. Jetzt legt Jesus sich auch noch mit den Viehhirten an. Und die Dorfbewohner kommen und sagen, Herr, also am besten ist, packt die Sachen rauf aufs Boot und fahrt, geht. Wir wollen euch gar nicht hier haben, das ist uns, ne, das ist uns zu viel Wunder, zu viel, das ist zu heiß. Ich erlebe das so in unseren Tagen ja auch. Aber jetzt stell dir mal vor, die Gemeinde der Jünger, weißt du, was das bedeutet hat, nach diesem Sturm und nach diesem Anlandrudern, nach diesen Diskussionen mit den Viehhirten, 12 Kilometer zurück nach Kapernaum. Wieder rudern. Also wenn du heute Morgen gedacht hast, du kriegst eine aufbauende Predigt hier, hättest du vielleicht ein paar Kirchen weitergehen müssen. Das wird eine aufregende Sache für dich. Denn das wird dir sagen, und damit wirst du nach Hause gehen, die Herausforderung des Glaubens macht keine Pause. Du wirst nicht 3 Jahre jetzt erstmal Ruhe haben, selbst wenn du dir vornimmst, ein Sabbatjahr durchzuführen. Achtung, Achtung, die Herausforderung wird in diesem Jahr vielleicht größer sein, als du denkst. Und darum ist meine Botschaft heute Morgen, dich herauszufordern in ein abenteuerliches Leben mit Jesus. Weil ich glaube, wenn die Jünger am Ende ihres Lebens was zu erzählen hatten, haben sie ja, sonst hätten sie ja die Evangelien nicht aufgeschrieben. Und wenn du die liest, dann stellst du fest, von Anfang bis Ende nur Abenteuer. Ich freue mich, dass ich so ein Abenteurer sein darf. Ich freue mich, ich mache das ja schon viele, viele, viele Jahre, ich freue mich, mit Jesus unterwegs zu sein und immer noch Kraft zu haben, die Maurerkelle schwingen zu können. Die Bibel hochzuhalten, sein Wort zu ehren und dennoch im Boot die Ruder bedienen zu können. Ich freue mich, weil Gott mir noch Kraft gegeben hat dazu. Vielleicht hast du die nicht mehr körperlich. Hände falten geht aber noch. Ich werde dir sagen, ich glaube, dass Beter eine Gemeinde mehr voranbringen können, als wir je uns vorstellen können. Ich glaube, dass eine Mannschaft von glaubenden Betern das Schiff der Gemeinde in Fahrt bringen können, in einer Art und Weise, wie wir uns das nicht vorstellen können. Ich glaube, die Siege, die wir errungen haben in den letzten Jahren in unserer Stadt, die hängen nicht damit zusammen, dass wir viele Leute sind, die also Potenzial haben und Muckis und Ideen, sondern hängt damit zusammen, dass eine kleine Schar jeden Dienstag abends ganz konkret und feurig für die Fahrt unserer Gemeinde betet. Und wir sind durch manchen Sturm gegangen. Gerade bläst auch wieder von links ein Sturm, meine Herren. Aber wie gut es ist, Jesus im Boot zu haben und zu wissen, er sorgt dafür, dass wir ankommen. Und wenn wir mit unserer Kraft am Ende sind, dann wird er uns neue Kraft geben. Wir gehen von einer Kraft zur anderen, so sagt das Wort Gottes. Und das wollen wir tun. Das wünschen wir uns. Und wenn du vielleicht damit nicht so richtig was anfangen kannst, dann solltest du dir überlegen, ob du mit im Boot bist. Oder ob das vielleicht ein Ruf für dich ist, in dieses Boot einzusteigen. Und dich einzusetzen für den Herrn und für diese gute Sache. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist noch Platz im Boot. Gott möchte das. Herzliche Einladung für alle die, die noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die so dahin dümpeln und manchmal denken, im Strudel des Lebens untergehen zu müssen. Herzliche Einladung, mit ins Boot zu kommen. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist kein Luxusliner, ist ein Fischerkahn. Ist vielleicht ein Fischerboot unserer Tage, modern ausgestattet. mit allem möglichen Fanggerät, was man nur haben kann. Aber ohne Passagierkabinen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du das wahrnimmst. Auf einem Fischerboot unserer Tage sind Ruhekabinen, wo die Matrosen und die Arbeiter schlafen können. Genug Zeit, um neue Kraft zu tanken. Aber dort sind keine Passagierkabinen. Und ich glaube, das ist Gottes Idee für seine Kirche. Das ist Gottes Idee für seine Kirche. Nicht einfacher und 100 Leute, die sich bedienen lassen, sondern 100 Leute, die dem Pfarrer helfen, mit seiner Kirche dahin zu kommen, wo Gott ihn hinhaben will. Und wenn das kommt, ihr lieben Leute, die ihr Verantwortung tragt, die ihr vielleicht in manchen Bereichen zu Hause sitzt und sagt, ach, warum hilft mir keiner? Ich glaube, hier liegt ein Stück der Lösung. Dass wir andere ermutigen, die Paddel mitzunehmen und nicht gegen den Strom zu rudern, sondern mit uns zusammen ans Ziel zu kommen. Gott schenke uns das. Gott gebe uns das. Ich wünsche uns das und mir von Herzen, weil ich weiß, die Zeiten werden schwieriger werden, auch in unserem Land. Und ich weiß, was das bedeutet, wenn Leute in Einheit dem Herrn dienen. Wenn Leute in Einheit mit Jesus im Boot an die andere Seite rudern. Und wie gern möchte ich da ankommen, wo Jesus mich haben will. Und wie gern möchte ich, und wenn ich dreimal hin und zurück rudern muss, wie gern möchte ich am Schluss meines Lebens da sein, wo er auf mich wartet. Und wo er sagt, das hast du gut gemacht. Du bist ein treuer und ein guter Knecht gewesen. Und das wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche dir, dass du das für dich sagen kannst. Und wenn du hier rausgehst mit Zittern, weil du denkst, du bist diesem Anspruch bisher nicht gerecht geworden, den Gott erhebt an deinem Leben, dann lade ich dich ein, dein Leben Gott neu zur Verfügung zu stellen. Ja zu sagen zu seinen Wegen, das freut ihn. Und ganz nebenbei, das freut dein Pastor auch. Denn der sehnt sich danach, dass du mit ins Boot kommst und mitmachst. Amen.